Der Trick der Wahllosigkeit.
Solange wir nicht bereit sind, alles aufzugeben, erleben wir die Welt niemals voll und ganz. Samaya bedeutet, nichts zurückzuhalten, keinen Fluchtweg vorzubereiten, nicht nach Alternativen Ausschau zu halten, nicht zu glauben, wir hätten später noch genug Zeit, die wichtigen Dinge zu erledigen. Die Lehren des Buddhismus sind für Menschen, die keine Zeit zu verschwenden haben. Das heißt für uns alle, ob es uns bewusst ist oder nicht. Vom Standpunkt der Lehren ist der Gedanke, wir hätten so viel Zeit, dass wir unsere Angelegenheiten auch später noch regeln könnten, das größte Märchen, das größte Problem und das schlimmste Gift. Zusammen mit unserer tief verwurzelten Tendenz, von dem, was wir gerade tun, wegkommen zu wollen, vernebelt dieser Gedanke unsere Wahrnehmung und unser Denken. Wenn wir wüssten, dass wir heute Nacht blind werden, würden wir jeden Grashalm, jede Wolkenformation, jedes Staubkorn, jeden Regenbogen und jeden Regentropfen, alles sehnsuchtsvoll noch einmal wirklich anschauen. Wüssten wir, dass wir morgen taub sein werden, würden wir jeden einzelnen Ton zu schätzen wissen. Die Lehren des Vajrayana versuchen, in uns den heilsamen Schrecken der Erkenntnis auszulösen, wie wenig Zeit wir in Wirklichkeit haben. Und gleichzeitig zeigen sie uns, wie kostbar die menschliche Existenz tatsächlich ist. In den Vajrayana-Lehren gibt es das sogenannte Band des Samaya. Mit diesem Band wird die gesamte Erfahrung des Schülers an den Pfad gebunden. Nach einer gewissen Zeit und viel intelligentem Hinterfragen mag eine Schülerin, ein Schüler schließlich bereit sein, mit ihrem oder seinem Lehrer eine Samaya-Beziehung einzugehen. Wenn der Schüler den Lehrer akzeptiert und ihm vollständig vertraut, und wenn auch der Lehrer den Schüler akzeptiert, können beide eine bedingungslose Beziehung eingehen, die Samaya genannt wird. Der Lehrer wird den Schüler niemals aufgeben, gleichgültig wie verdreht er auch sein mag. Und der Schüler wird seinerseits den Lehrer nicht mehr aufgeben, komme was da wolle. Schüler und Lehrer sind aneinander gebunden. Es ist, als schlössen sie einen Pakt, die Erleuchtung gemeinsam zu erlangen. Eine andere Definition von Samaya ist heiliger Eid oder heilige Verpflichtung. Allerdings ist an dieser Verpflichtung nichts Heiliges, es ist eine Verpflichtung zu geistiger Gesundheit, zu unzerstörbarer Klarheit. Samaya ist eine Vermählung mit der Wirklichkeit, eine Vermählung mit der Welt der Phänomene. Aber in Wahrheit handelt es sich um einen Trick. Diese Hochzeit hat etwas mit Amnesie zu tun. Wir glauben, dass wir unseren Partner aus eigenem freien Entschluss heiraten würden. In Wirklichkeit jedoch sind wir, ohne es zu wissen, längst verheiratet. Samaya ist deshalb ein Trick, weil wir die Illusion haben, wählen zu können, ob wir diese Verpflichtung zur Klarheit eingehen möchten oder nicht. Tatsache aber ist, dass es in dieser Frage niemals eine Wahlmöglichkeit gegeben hat. Es handelt sich um einen mitfühlenden Trick, der uns helfen soll, einzusehen, dass es tatsächlich keinen Ausweg gibt. Tatsächlich gibt es keine bessere Zeit als den gegenwärtigen Augenblick. Tatsächlich gibt es kein höheres Bewusstsein als das Momentane. Das Ganze ist ein Spiel, das Vajrayana-Lehrer sich in ihrer Freizeit zu ihrem schieren Vergnügen ausdenken. Wie können wir diese verwirrten, verstörten, unzähmbaren Wesen dazu bringen, einzusehen, dass sie bereits erwacht sind und daher gar keine Wahl haben? Von der Warte des Samaya könnten wir sagen, dass einzig die Suche nach Alternativen uns daran hindert zu erkennen, dass wir bereits in einer heiligen Welt leben. Das ständige Suchen nach Alternativen, nach schöneren Formen und Farben, als wir sie jetzt sehen, nach angenehmeren Klängen, als wir sie jetzt hören, nach einem besseren Geist, als wir ihn jetzt haben, hindert uns daran, stolz in der Mitte unseres Lebens zu stehen und es als heiliges Mandala zu erkennen. Wir haben eine sehr tief verwurzelte Tendenz, uns herauswinden zu wollen. Wir gleichen einem Käfer auf einer Nadel. Wir winden uns und versuchen, aus dem Brennpunkt zu entwischen. Im Vajrayana-Buddhismus werden viele verschiedene Samayas beschrieben. Aber alle haben sie mit der Erkenntnis zu tun, dass wir bereits an die Realität gebunden sind. Sie alle tricksen uns in die Situation der Wahllosigkeit. Selbst wenn jeder Millimeter unseres Wesens in die entgegengesetzte Richtung strebt, wir bleiben an Ort und Stelle. Es gibt keine andere Möglichkeit, die heilige Welt zu betreten. Wir müssen aufhören zu glauben, wir könnten entkommen und uns woanders niederlassen. Stattdessen können wir uns einfach entspannen. Gelassen werden gegenüber Erschöpfung, Verdauungsstörungen, Schlaflosigkeit, Irritation, Vergnügen oder was auch immer. Die wichtigsten Samayas sind die Samayas von Körper, Sprache und Geist. Der erste ist mit dem Körper verbunden, mit der Form, mit dem, was wir mit den Augen wahrnehmen können. Es geht darum, dran zu bleiben, das, was wir mit unseren Augen sehen, niemals aufzugeben. Es heißt, dass die Samayas von Körper, Sprache und Geist so kontinuierlich sind wie das Fließen eines Flusses. Das entspricht nicht unserer gewöhnlichen Wahrnehmung. Nach unserer gewöhnlichen Erfahrung werden wir zappelig, sobald unsere Wahrnehmung wirklich lebendig wird. Die Welt offenbart sich uns ständig, winkt uns laufend zu, aber wir sind so verstrickt, dass wir es nicht merken. Die Erfahrung, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, bedeutet, dass die ganze Welt, alles, was wir sehen, äußerst lebendig und viel realer wird, gleichzeitig aber auch substanzloser und durchsichtiger. Wir sprechen nicht darüber, etwas anderes zu sehen als den Menschen uns gegenüber. Wir sehen, wie seine Haare abstehen oder flach liegen, sauber oder schmutzig, gekämmt oder strubbelig sind. Oder wir sehen einen Vogel mit schwarzen Federn und einem Zweig im Schnabel, der auf dem Baum sitzt. Die ganz gewöhnlichen Dinge, die wir die ganze Zeit sehen, können uns aus dem leidvollen Kreislauf von Samsara hinaus katapultieren. Wenn wir dranbleiben, wird unsere Erfahrung lebendiger und durchsichtiger, und wir können die Botschaft nicht länger nicht verstehen. Diese Botschaft wird niemals übersetzt. Die Dinge sprechen für sich. Ein rotes Kissen steht nicht für Leidenschaft, eine Maus, die rein und raus rennt, symbolisiert nicht den diskursiven Geist. Ein rotes Kissen ist einfach ein rotes Kissen. Und eine unruhige kleine Maus ist einfach eine unruhige kleine Maus. Für den Klang gilt dasselbe. Gemeint ist ganz gewöhnlicher Klang. Jeder Ton, den wir hören, vom schrillenden Wecker, der uns morgens weckt, bis zum Schnarchen unseres Zimmergenossen in der Nacht. Wir alle wissen, wie es sich anfühlt, wenn Töne durchdringend sind und uns erschrecken. Aber welchen Ton macht Ihr Federhalter, wenn Sie in Ihrem Tagebuch schreiben? Und wie klingt Ihre eigene Stimme? Es ist interessant, die eigene Stimme zu hören. Sie klingt fremd. Wirklich zu hören, was wir sagen, zu beobachten, wie es in die Umgebung hinausgeht und kommuniziert, hat ebenfalls die Kraft, uns aus der tödlichen Erstarrung von Samsara hinaus zu katapultieren. Selbst wenn wir allein sind, ist unser Gähnen und Furzen ebenfalls Kommunikation. Jeder noch so gewöhnliche Piepser oder Kratzer, jedes Kichern, jedes Kau- oder Trinkgeräusch kann uns aufwecken. Was Samaya erreichen will, ist Folgendes. Wenn wir nicht versuchen, unsere persönliche Erfahrung zu leugnen, wenn wir nicht glauben, es gebe einen besseren, inspirierenderen, weniger irritierenden oder störenden Klang, dann werden die Töne lebendig und transparent. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn wir üben, stellen wir fest, dass die Gedanken nicht aufhören. Stattdessen werden sie präziser und gleichzeitig substanzloser. Auf der Ebene des Geistes brechen wir den heiligen Eid, sobald wir die Dinge in falsch oder richtig einteilen. Wir glauben, die Wahl zu haben. Wir glauben, es gebe eine Alternative dazu, einfach dran zu bleiben, ohne etwas zu lösen. Wir können behaupten, dass im geistigen Bereich der Samaya durch den Glauben gebrochen wird, wir müssten eine Lösung für ein Problem finden. Ja, sogar schon durch Glauben, dass es so etwas wie ein Problem oder eine Lösung überhaupt gibt. Das vermittelt Ihnen vielleicht eine Vorstellung davon, wie schwer es ist, den Samaya, den heiligen Eid, zu halten. Traditionell wird das Halten des Samaya-Bandes mit dem Polieren eines Spiegels verglichen. Sobald der Spiegel poliert ist, beginnt sich auch schon wieder Staub abzulagern. Das Samaya-Band bezieht sich auf die Erfahrung und kann daher durch einen einzigen Augenblick der Ablenkung schon verletzt werden. Allerdings lässt es sich augenblicklich wiederherstellen, indem wir der vertrauten Anweisung folgen, immer wieder zum gegenwärtigen Augenblick zurückzukehren. Trungpa Rinpoches Sadhana der Mahamudra beschreibt den Samaya von Körper, Sprache und Geist mit sehr schönen Worten. Was immer mit den Augen gesehen wird, ist lebhaft unwirklich in Leerheit und dennoch gibt es Form. Es geht weiter mit der Aussage, dass diese Form nichts anderes ist als die Erscheinung unseres Lehrers. Was immer mit den Ohren gehört wird, ist das Echo der Leerheit und dennoch wirklich. Diese gewöhnlichen alltäglichen Klänge sind die Worte unseres Lehrers. Gut und schlecht, glücklich und traurig, alle Gedanken verschwinden in Leerheit wie die Spur eines Vogels am Himmel. Alle in Erscheinung tretenden Gedanken sind der Geist unseres Lehrers. An diesem Punkt werden wir mit der Tatsache vertraut gemacht, dass der Lehrer nicht von unserer eigenen Erfahrung getrennt ist. Wir erkennen, dass es zu unserer eigenen Erfahrung keine Alternative gibt. Unsere Erfahrung ist die einzige Erfahrung. Das ist der endgültige Lehrer. Nach einem berühmten Zitat: Sollte sich ein Schüler des Vajrayana ständig in einem Zustand von Panik befinden. Eine derart totale Verpflichtung einzugehen, ist uns so fremd, dass es unsere Nervenenden bloßlegt. Als ich einmal viele Stunden lang eine spezielle Praxis geübt hatte, wurde ich so aufgeregt, dass ich kaum mehr stillsitzen konnte. Später habe ich Rinpoche berichtet, dass alles mich aufgeregt hat, selbst ein Staubkörnchen. Er sagte, das läge daran, dass die Praxis geistige Klarheit von mir gefordert habe, ich aber noch nicht an geistige Klarheit gewöhnt gewesen sei. Im Falle von Samaya bedeutet Verpflichtung totale Verpflichtung. Totale Verpflichtung zu geistiger Klarheit, totale Verpflichtung unserer Erfahrung gegenüber, eine bedingungslose Beziehung mit der Wirklichkeit. Viele Menschen behaupten, das genau sei es, was sie wollen. Sie möchten bedingungslos geliebt werden und sie möchten bedingungslos lieben. Wir glauben, eine bedingungslose Beziehung würde uns gefallen. Aber das gilt nur, solange sie nach unseren Regeln läuft. Jeder, der lange verheiratet ist, weiß, dass es Herausforderungen gibt. Die Herausforderungen verlangen von uns nachzugeben, unsere Art, die Dinge zu tun, aufzugeben und nicht auszuweichen, wenn wir uns bedrängt fühlen. Grundsätzlich besteht die Herausforderung darin, ehrlich zu sein. Unser klopfendes Herz und unsere schlotternden Knie zu fühlen und dran zu bleiben. Kurz gesagt, nur die allerwenigsten von uns würden jemals eine Situation zulassen, die nicht wenigstens einen winzigen Ausweg offen lässt, ein Schlupfloch, durch das wir uns, wenn nötig, verdrücken können. Als ich in den 60er Jahren in New Mexico lebte, nahm ich gern an Schwitzhütten teil. Ich bestand aber immer darauf, in der Nähe der Tür zu sitzen, damit ich schnell raus konnte, wenn es nötig war. In der Schwitzhütte wurde es allmählich heiß und immer heißer. Der Dampf begann, den Raum zu füllen, bis ich sicher war, sterben zu müssen. Wenn ich nahe an der Tür saß und wusste, dass ich jederzeit raus konnte, ließ es sich ertragen. Wenn ich nicht bei der Tür saß, dann blieb mir natürlich nichts anderes übrig, als es auszuhalten. Aber ich hatte solche Angst dabei, dass es nicht besonders viel Spaß gemacht hat. In Samsara sitzen wir nie an der Tür. Das ist der endgültige Trick. Es ist die einzige Möglichkeit, unsere Erfahrungen schließlich wirklich zu erfahren. Unser einziger Zugang zur selbstexistenten Heiligkeit der Welt. Bevor wir bereit sind, uns dieser Herausforderung zu stellen, machen wir eine Reise. Wir beginnen mit unserer ganzen Verwirrung und Wildheit, und allmählich werden wir durch die Meditation und die Lehren gezähmt. Wir nehmen uns, was wir hören, zu Herzen und tun unser Bestes, es im Alltag umzusetzen. Diese aufrichtige Anstrengung beginnt uns zu beruhigen. Es ist durchaus nicht so, dass wir plötzlich vollkommen geworden wären und damit bereit, weit weg von der Tür zu sitzen. Es ist eher so, dass wir durch jahrelanges sanftes Training und aufrichtiges, intelligentes Hinterfragen beginnen, unserem fundamentalen Weisheitsgeist zu vertrauen. Wir entdecken, dass wir eine essentielle Weisheit besitzen, ein essentiell gutes Herz, das stärker und grundlegender ist als unsere Unfreundlichkeit und Aggression. Dieser Weisheit begegnen wir durch unsere Übung. Es ist, als würden wir entdecken, dass der Himmel und die Sonne immer da sind und dass es die Stürme und die Wolken sind, die ständig kommen und gehen. Das Gefühl, bereit zu sein, uns keinen Ausgang mehr offen zu halten, kommt wie von selbst. Naropas Hauptschüler war ein Tibeter namens Marpa. Auf einer seiner Reisen nach Indien hatte Marpa das Gold gesammelt, das man traditionell seinem Lehrer überreicht. Marpa war kein Feigling und geizig war er auch nicht gerade. Er war ein ziemlich kühner und unverfrorener Bursche. So wollten zum Beispiel seine Freunde und Angehörigen unbedingt, dass ihn jemand auf seiner gefährlichen Reise begleitete. Marpa aber weigerte sich strikt, jemanden mitzunehmen, obwohl er schon über 50 war und seine Gesundheit nicht mehr die beste. Nach der Geschichte gab Marpa also sein Gold Naropa, behielt jedoch ein bisschen zurück, so wie wir es auch immer machen. Und er hatte auch gute Gründe dafür. Er musste ja wieder zurückreisen, und dazu würde er ein kleines bisschen Gold brauchen, nur ganz wenig. Aber Naropa sagte: »Glaubst du wirklich, mich täuschen zu können?« Also gab Marpa ihm alles. Naropa warf das Gold in die Luft und sagte: »Die ganze Welt ist Gold für mich.« In diesem Augenblick erkannte Marpa die Natur der Wirklichkeit deutlicher als jemals zuvor. Solange wir nicht bereit sind, alles aufzugeben, erleben wir die Welt niemals voll und ganz. Samaya bedeutet, nichts zurückzuhalten, keinen Fluchtweg vorzubereiten, nicht nach Alternativen Ausschau zu halten, nicht zu glauben, wir hätten später noch genug Zeit, die wichtigen Dinge zu erledigen. In gewisser Hinsicht geht es in der ganzen Samaya-Beziehung, ob mit der Welt der Phänomene oder mit einem bestimmten Menschen, darum, uns aufzuweichen. Sie weicht uns auf, damit wir uns nicht länger selbst täuschen können, damit wir nicht länger taub, stumm und blind spielen können, damit wir ständig die Botschaft vernehmen. Die Samaya-Beziehung mit einem Vajrayana-Lehrer soll uns helfen. Sie soll uns die Tatsache verständlich machen, dass wir, wenn wir eine bedingungslose Beziehung mit einem Menschen eingehen können, auch eine bedingungslose Beziehung mit der ganzen Welt eingehen können. Bis zu diesem Punkt glauben wir noch, davonkommen zu können, uns herauswinden zu können. Aber in dieser speziellen Beziehung verpflichten wir uns, dran zu bleiben, komme, was da wolle. Marpas Hauptschüler war Milarepa. Und zu Anfang hatten sie ein schwieriges Verhältnis. Milarepa hegte keinerlei Zweifel an der Tatsache, dass Marpa sein Lehrer war und dass er ihn zur Erleuchtung führen konnte. Daher sagte er zu Marpa: »Ich verpflichte mich dir vollständig mit Körper, Sprache und Geist. Bitte hilf mir, meine wahre Natur zu erkennen.« Damit begannen die Herausforderungen. Milarepa hatte eine gewaltige karmische Last angehäuft. Er hatte sogar einige Menschen umgebracht und viel Leid verursacht. Um diese Last loszuwerden, musste er sich vielen Prüfungen unterziehen. Marpa ließ ihn Türme bauen, aber sobald ein Turm so gut wie fertig war, brüllte er ihn an und befahl ihm, ihn wieder abzureißen. In den ersten Jahren musste Milarepa viel Leid ertragen. Er bekam keinerlei Belehrungen, wurde ständig beleidigt und musste Türme bauen, bis seine Hände und sein Rücken eine einzige große Wunde waren. Trotz alledem zweifelte Milarepa niemals an Marpas Motivation. Und in Wahrheit, obwohl er es nur selten zeigte, liebte Marpa Milarepa von ganzem Herzen und wollte nichts anderes, als ihm zum völligen Erwachen verhelfen. Jedes Mal, wenn Milarepa sich ergab, jedes Mal, wenn er seinen Groll, seine Depression und seinen Stolz aufgab, warf er einen Teil der alten Macht seiner Gewohnheiten ab. Als er schließlich so nackt war, dass er nichts mehr zu verlieren hatte, erteilte Marpa ihm die Lehren, und ihre Beziehung trat in eine neue Phase ein, die von Güte und Wärme geprägt war. Das Ganze aber ist ein Prozess. Am Anfang ist unsere Gewohnheit, davonzulaufen, noch so ausgeprägt, dass wir mit dem Trick, gebunden zu sein, nur experimentieren. Das tun wir in unserer Meditation. Zuerst ist die Meditationsanweisung alles, was wir haben, um zu verhindern, dass wir uns von unserem Körper, unserer Sprache und unserem Geist trennen. Jahr um Jahr üben wir uns bloß darin, zu unserer Erfahrung im gegenwärtigen Augenblick zurückzukehren. Eine formelle Samaya-Bindung einzugehen und in eine bedingungslose Beziehung mit einem Lehrer einzutreten, ist, als würden wir uns einem Krokodil in den Rachen legen. Wir müssen uns viel Zeit nehmen für die Entscheidung, ob wir dem speziellen Krokodil genug vertrauen, um mit ihm oder ihr zusammenzubleiben, egal was geschieht. Meine eigene Erfahrung mit diesem Prozess verlief sehr allmählich. Als ich Trungpa Rinpoche zum ersten Mal begegnete, dachte ich, aha, das ist jemand, dem ich nichts vormachen kann. Das reichte, um nach Colorado zu ziehen, wo ich mehr Zeit mit ihm verbringen konnte. Ich kam langsam näher, war aber definitiv noch nicht bereit, mich zu ergeben. Darin lag eine gewisse Intelligenz. Rinpoche machte mir häufig Angst und empörte mich. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihm vertrauen konnte, und was am wichtigsten war, ich war mir nicht sicher, ob ich ihn liebte. Tatsächlich erinnere ich mich, dass ich ein ganzes Retreat lang sein Bild anschaute und schluchzte, weil ich nicht fühlen konnte, was ich für richtige Hingabe hielt. Gleichzeitig kam ich immer näher. Er war der einzige Mensch, dem ich sagen konnte, wo ich blockiert war und wo ich mich offen fühlte. Er war der einzige Mensch, der meine ganzen Tricks durchschaute. Hin und wieder sprach er mich an, vielleicht in der Menge, vielleicht während eines Geschäftstreffens, immer jedoch, wenn ich es am wenigsten erwartete. Er stellte mir eine Frage oder machte eine Bemerkung, die meinen Geist völlig zum Stillstand brachte. Erst lange nachdem ich seine Schülerin geworden war und lange nachdem ich mit der Vajrayana-Praxis begonnen hatte, lange nach dem Zeitpunkt also, an dem Praktizierende gewöhnlich das formelle Samaya-Gelübde bei ihrem Lehrer ablegen, wusste ich schließlich ohne jeden Zweifel, dass ich ihm mein Leben anvertrauen konnte. Gleichgültig, was er sagte oder tat, er war meine Verbindung zur heiligen Welt. Ohne ihn hätte ich nicht die leiseste Ahnung, was das bedeutet. Es hat sich einfach so entwickelt, dass ich, indem ich seinen Lehren folgte und immer mehr erwachte, schließlich seine grenzenlose Güte erkannte und die ungeheure Offenheit seines Geistes erlebte. Ab diesem Punkt wollte ich um keinen Preis der Welt woanders sein als im Rachen des Krokodils. Wenn ich Samaya als Trick hinstelle, dann will ich damit sagen, dass es sich um einen Prozess handelt, der uns zu der Erkenntnis überlistet, dass wir in unserer Beziehung zur Welt der Phänomene niemals eine Wahl gehabt haben. In Wirklichkeit haben wir keine Wahl. Die Wahl, die wir zu haben glauben, wird ich genannt. Die Wahl, die wir zu haben glauben, hindert uns daran zu erkennen, dass wir bereits in der heiligen Welt leben. Die Wahl, die wir zu haben glauben, gleicht Scheuklappen, Ohren und Nasenstöpseln. Wir sind zutiefst konditioniert, und in dem Augenblick, wo der Sitz heiß wird oder wir nur glauben, dass er heiß werden könnte, springen wir auch schon auf. Der Trick besteht darin, auf dem heißen Sitz sitzen zu bleiben und uns unserer Erfahrung des heißen Sitzes zu verpflichten. Das ist unsere Aufgabe, ob wir nun ein formelles Samaya-Band zu einem Lehrer knüpfen oder nicht. Zu was verpflichten wir uns denn wirklich? Geht es darum, auf Nummer sicher zu gehen und unser Leben, unsere ganze Welt so zu manipulieren, dass sie uns Sicherheit und Bestätigung gibt? Oder gilt unsere Verpflichtung immer tieferen Ebenen liebevoller Güte? Die Frage bleibt immer dieselbe. Wozu nehmen wir Zuflucht? Nehmen wir Zuflucht zum kleinlichen, selbstgerechten Geist, seinen Handlungen und Worten? Oder nehmen wir Zuflucht zur Kriegerschaft, zum großen Sprung, zum Überschreiten unserer gewohnten Sicherheitszonen?